Wir wollen uns heute wieder mit einem Grundsatz der Reformation beschäftigen. Und heute ist dran, alleine die Schrift. Alleine sola scriptura. Der Martin Luther und die Reformatoren haben darunter verstanden, dass die Heilsbotschaft, also die Botschaft der Rettung, Allah durch die Bibel vermittelt wird. Und dass das genug ist. Und Allah, wenn ich das jetzt schon gesagt habe, wissen wahrscheinlich schon viele, dass es viele Menschen gibt, die das Gegenteil behaupten. Es ist betont worden, dass die Botschaft der Bibel keiner Ergänzungen bedarf. In der Zeit Luthers war das natürlich ganz besonders der Kampf mit der katholischen Kirche bezüglich der Überlieferungen, die ja die Päpste aufgeschrieben haben. Und der Gedanke, alleine die Schrift, gründet sie natürlich ganz oft in der Schrift. Wenn ich nur einen Satz vorlese, wo das steht, da braucht es nicht aufschlagen, ich lese es euch vor, da steht im 2. Johannesbrief, Vers 9, ganz bekannte Verse, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und da merkt man schon, die Schrift, oder anders ausgedrückt, die Lehre Gottes hat eine riesengroße Bedeutung für uns Christen. Wer weitergeht und nicht in der Lehre bleibt, der hat Gott nicht. Der ist verloren für immer und ewig. Von Anfang an hat der Feind die Gemeinde Jesu verführen wollen, indem er die Wahrheit vermischt mit Lüge. Das haben wir ja heute schon vom Otto gehört. Lesen wir dazu mal Apostelgeschichte 20, Vers 30. Das ist die Abschlussrede von Paulus, wie er das letzte Mal die Ältesten von Ephesus trifft. Die haben ja natürlich sehr am Herzen gelegen sind, Gemeinde, die durch ihn entstanden ist, durch Gott natürlich entstanden ist, aber Gott hat ihn gebraucht. Und da lesen wir im Vers 30, Apostelgeschichte 20, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Also mir ist es unvorstellbar, wenn ich das lese, was für ein Herz der Paulus für die Gemeinde gehabt hat und wie wichtig es ihm war, dass die Gläubigen in der Lehre Jesu bleiben. 3 Jahre lang hat er Tag und Nacht sie unter Tränen ermahnt. Wie wichtig ist uns der Grundsatz, alleine die Schrift? Für den Martin Luther war es besonders wichtig, weil er ja selber katholischer Mönch und dann Priester war. Und er hat Irrlehren in seiner Kirche entdeckt. Er hat nie die Absicht gehabt, die Kirche zu verlassen, sondern er wollte das Verkehrte ausbringen aus der Kirche. Und deshalb hat er im Jahr 1517 die 95 Thesen angeschlagen an die Stiftskirche von Wittenberg. Und da ist es besonders um den Verkauf, um die Ablässe gegangen. Das Papsttum, das hat ja geblüht, die haben ja irrsinnig viel Geld eingenommen, indem sie eben gesagt haben, dass es ein Fegefeuer gibt. Das war eine Lehre, die hat der Papst Gregor der Große erfunden. 593, also ungefähr 600 Jahre nach Christus. Und der hat gesagt, dass man eben dann nach dem Tod ins Fegefeuer kommt und dass man damit man da nicht reinkommt, da kann man dann eine Messe bezahlen oder so oder einen Ablass bezahlen und der Kirche Geld geben und dafür wird man von Strafe befreit oder es wird ein Teil davon erlassen und das nennt man das Ablasswesen. Und das ist dem Martin Luther, der in der Bibel gelesen hat, natürlich ziemlich aufgestoßen. Weil er gemerkt hat, ja, was ist dann zum Beispiel mit den armen Menschen, die was kein Geld haben, dass sie sich da jetzt loskaufen können. Und er hat erkannt, dass das Ganze eigentlich überhaupt nichts mit der Schrift zu tun hat, sondern dass es da um ganz andere Dinge geht. Übrigens hat die Lehre lange Zeit auch in der katholischen Kirche eine große Ablehnung erfahren. Und es ist erst viel später, nämlich 1439, am Konzil von Florenz zum Kirchendogma erhoben worden. Dazu ist auch noch ganz interessant, ist 1546 Also wieder mal 100 Jahre später, am Konzil zu Trient, sind die apokryphischen Bücher als kanonisch erklärt worden. Also sie sind in die Bibel mit hineingenommen worden, damit man gerade solche Lehren rechtfertigen kann. Und warum das Ganze? Nur 30 Jahre vorher hat der Martin Luther seine Thesen an die Kirchentür angeschlagen. Und da merkt man, es war eine Reaktion der Kirche. Jetzt haben sie plötzlich das rechtfertigen müssen. Ja, die Bibel muss ja das irgendwo lernen, was wir da machen. Und deshalb sind die apokryphen Bücher dazugenommen worden. Die 95 Thesen von Martin Luther haben sie gegen das Ablasswesen gerichtet und auch dagegen, dass der Papst Sünden erlassen kann. Der Luther hat gesagt, Sünden werden dem vergeben, der sie bekennt. Da braucht man keinen Papst dazu. Jeder Christ, der Sünden bereut und bekennt, der hat einen völligen Sündenerlass, hat der Luther gesagt. Und das ist ja absolut biblisch. Das glauben wir auch. Und die katholische Kirche, das ist ganz wichtig, das müssen wir auch noch dazu wissen, sie sagt selber, dass sie nicht allein die Bibel zur Grundlage hat, sondern eben zusätzlich nur die heilige Tradition. Das möchte ich auch noch vorlesen. Das ist zum Beispiel beim Zweiten Vatikanischen Konzil bestätigt worden. Das ist die heute gültige Lehre. Da steht, die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Soweit könnte man jetzt ja dazu sagen. Und dann heißt es weiter, die heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes unversehrt an die Nachfolger der Apostel weiter. So ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Schrift alleine schöpft. Punkt. Das heißt, nicht die Schrift alleine, genau das Gegenteil von dem, was der Martin Luther gesagt hat, alleine die Schrift, nicht die Schrift alleine, sondern auch die Überlieferung der Päpste. Und genau darin liegt der Haken. Luther, alleine die Schrift, Kirche, Bibel und Überlieferung. Wer das Fundament der Schrift verlässt, der begibt sie auf dünnes Eis. Das haben wir schon gelesen. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, natürlich, ich rede jetzt nicht davon, dass wir uns nicht irren. Jeder irrt sie. Jeder hat einen anderen Stand der Erkenntnis und jeder braucht Korrektur und kann mal was Falsches sagen. Das ist damit nicht gemeint. Aber es geht um grundsätzliche Lehren, die für das Heil und für die Rettung wichtig sind. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Die Reformation hat gesagt, alleine aus Gnade. Die Kirche hat draus gemacht, Gnade und Werke. Die Reformation hat gesagt, alleine aus Glauben. Die Kirche hat gelehrt, Glauben und Sakramente. Die Reformation hat gesagt, alleine Jesus Christus, die Kirche hat gelehrt, Jesus Christus und Heilige. Und da merkt man schon, es ist immer die Wahrheit da und noch was anderes dazu. Und das Und ist das Problem gewesen. Und an dem Punkt haben leider alle Verirrten den Weg verlassen. Lesen wir zum Beispiel Psalm 119, Vers 105, ganz einen bekannten Vers. Da steht, eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Wie gut, wenn wir auf dem Weg bleiben, den uns Gottes Wort leuchtet und zeigt. Die Zeugen Jehovas zum Beispiel, die haben die Bibel und den Wachturm. Die Mormonen zum Beispiel haben die Bibel und das Buch Mormon. Und das könnte man jetzt fortsetzen. So wie man will. Alle, die den Weg irgendwo verlassen haben, haben etwas hinzugefügt oder was hinweggenommen von Gottes Wort. Und von beiden warnt ja die Bibel. In Amerika ist aus dem Grund zum Beispiel der Fundamentalismus entstanden. Das Wort Fundamentalismus, das hat heute eine ganz negative Bedeutung, aber es hat eigentlich auch ganz positive. Es sind nämlich so liberale Theologien, die die Bibel aufzulösen bedroht haben, immer mehr in Verbreitung kommen. Und deshalb haben sie Punkte festgesetzt, wo sie gesagt haben, an dem wollen wir immer festhalten. Und es war 1910, da haben die Presbyterianer 5 Punkte aufgeschrieben, damit sie die liberale Theologie abwehren können. Und es war die Irrtumslosigkeit und die Autorität der Bibel, also mit anderen Worten, alleine die Schrift, die Gottheit Jesu Christi, die Jungfrauengeburt und all die anderen Wunder, dass sie eine Realität sind in der Bibel, dass der Tod für die Sünden von Jesus ausreichend ist und die leibliche Auferstehung und Wiederkunft Jesu Christi. So ganz zentrale Punkte, die jeder von uns, denke ich, glaubt. Und deshalb passt es auch für uns immer wieder zurück zur Bibel. Was sagt die Schrift? Immer wieder muss ich eigentlich die Bibel zur Hand nehmen. Stimmt es so, wie das da gemacht wird oder gesagt wird oder wie der da predigt? Ist Fundamentalismus etwas Negatives? Nur, wenn er falsch verstanden wird, wie in den Medien verbreitet wird. Die verstehen unter an Fundamentalisten jemanden, der sich vielleicht Sprengstoff um den Körper hängt und sie irgendwo in die Luft sprengt oder andere bedrängt und fertig macht. Das ist ein Fundamentalist. Dann ist es natürlich was Negatives. Das befürworten wir auch nicht. Aber wir wenden ja keine Gewalt an. Wir unterdrücken niemanden. Wir zwingen niemanden unserem Glauben auf, hoffentlich. Wir belästigen niemand, kein Telefonterror. Wenn zum Herrn Jesus Menschen gekommen sind und sie sind wieder weggegangen, dann hat er sie weggehen lassen. Natürlich, wenn jemand weggeht, liegt mir schon am Herzen, dass ich einmal frage, ja, warum gehst du jetzt? Und dann wäre auch nicht gut, wenn man sich gar nicht kümmert um den anderen und wenn es mir egal wäre, wenn er weggeht. Aber bedrängen dürfen wir niemanden. Jeder hat das Recht, auch wegzugehen, auch wenn es traurig ist, wenn er weggeht. Fundamentalismus bedeutet eigentlich, wir haben ein Fundament. Etwas, was die Welt nicht kennt. Die Welt hat überhaupt kein Fundament. Warum werden ständig neue Gesetze beschlossen, die einander widersprechen? Zuerst wird der eine verurteilt und dann drehen sie es um und dann wird der andere verurteilt. Und man merkt, es ist überhaupt kein Fundament mehr da. Keiner weiß, was ist richtig und was ist falsch. Und keiner kennt sich mehr aus mit den Gesetzen. Die Irrtumslosigkeit und die Autorität der Bibel gibt uns zum Beispiel eine moralische Norm. Etwas, was die Welt völlig verloren hat. Es gibt keine moralische Norm mehr, vielleicht nur ganz geringe, aber die sind am Auflösen. Und wir brauchen alle als Menschen einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können. Ich glaube, der Richard Wiskin war das mal, der hat es verglichen mit einem Brückengeländer, gesagt, was ist besser, wenn auf der Brücke ein Geländer ist oder wenn kein Geländer ist. Und da merkt man, wir fühlen uns viel sicherer und haben viel mehr Platz auf der Brücke, wenn wir ein Geländer haben, als wenn keins da oben ist. Wir brauchen das als Menschen. Ein Wertesystem, das gut ist, das was uns Sicherheit gibt. In unserer Zeit bestimmt die Mehrheit, was gut und was böse ist. Nur Frage, was ist, wenn die Mehrheit Kinder misshandelt? Ist es deswegen gut? Und da merkt man schon, das ist ja eigentlich ganz schrecklich, wenn die Mehrheit bestimmt, was gut und was böse ist. Die Wahrheit ist das Fundament der Gemeinde Christi. Natürlich, Jesus ist das Fundament, in dem wir uns bekehrt haben zu ihm. Steht im Korintherbrief, dass Christus unser Fundament unseres Glaubens ist. Und wir haben auch schon gehört heute, Christus ist die Wahrheit. Und somit ist Christus und die Wahrheit unser Fundament. Lesen wir dazu 1. Timotheus 3, Vers 15. Der Timotheusbrief oder die Timotheusbriefe sind ja besonders für die Gemeinde Gottes wichtig. Da schreibt der Paulus an seinem treuen Diener, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde Jesu Christi ist die Grundfeste der Wahrheit. Das ist das Fundament. Und wenn das Fundament verloren geht, geht die Gemeinde verloren. Ganz einfach. Dann begibt man sie auf Irrwege. Natürlich, ja, die Liebe ist unser Fundament. Aber die Liebe ist ja nichts anderes als gelebte Wahrheit. Wenn Gott in unserem Herzen Raum gewinnt und seine Wahrheit in unserem Herzen Raum gewinnt, dann werden wir auch Liebe praktizieren und Leben. Das Festhalten am Wort Gottes ist somit überlebensnotwendig. Wir dürfen uns das Wort Gottes nicht rauben lassen, auch wenn die Welt uns Fundamentalisten schimpft. So lesen wir zum Beispiel, was der Herr Jesus über das Wort Gottes sagt, in Johannes 12, Verse 46 bis 50. Das sind mir immer so ganz zentrale Verse, wenn ich die lese. Johannes 12, ab Vers 46. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht von mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Jesus sagt, wer seine Worte verwirft, der verwirft ihn selber. Ganz klare Worte. Da kann man nichts hinzufügen oder wegnehmen. Wenn ich sein Wort nicht ernst nehme, dann habe ich Jesus verworfen. Der Feind möchte unseren Glaubensboden zerstören. Haben wir heute auch schon gehört. Und wenn es ihm nicht gelingt, dann kommt die Bibel und, wie wir heute schon gehört haben, die Bibel und das und die Bibel und das. Der Feind ist wie ein Barmixer, der viel von Bibel vielleicht einlädt in ein Glasl und dann mischt er Whisky dazu und dann mischt er irgendein Gift dazu. Was passiert, wenn nur ganz wenig Gift in der Suppe ist? Stirbt man, oder? Man braucht oft vielleicht gar nicht so viel einmischen. Etwas Lüge verdirbt die ganze Suppe. Wie wir von den Mormonen besucht worden bin, haben wir so geredet und dann habe ich sie gefragt, was lest sie eigentlich mehr? Die Bibel oder das Buch Mormon? Haben sie gesagt, ja, eigentlich das Buch Mormon. Ich sagte, ja, wieso denn das? Haben sie gesagt, ja, das sind die neuen Erkenntnisse. Und die führen uns in eine tiefere Erkenntnis. Dann habe ich zu einer gesagt, ja, aber wozu brauche ich eigentlich eine tiefere Erkenntnis? Ich weiß aus der Bibel, dass ich errettet bin. Ich kann so viel von Gott erkennen aus der Bibel. Gott sagt mir, wie andere Menschen errettet werden können. Wozu brauche ich denn nur mehr Erkenntnis? Was ist denn die größere Erkenntnis, die ihr habt? Und dann sind sie ganz still geworden. Dann ist ihnen nichts eingefallen, was sie sagen können. Und wohin hat sie eine größere Erkenntnis geführt? In einer Werksgerechtigkeit. Was ist die größere Erkenntnis, was sie zusätzlich zur Bibel gefunden haben? Die Bibel und. Und jetzt wollen wir darüber nachdenken, warum die Bibel so große Bedeutung für uns hat. Erstens, weil die Bibel Gottes Wort ist. Ist ja logisch. Wenn die Bibel wirklich Gottes Wort ist, wie kann sie denn keine große Bedeutung von uns haben? Oder glaubt irgendjemand, dass Gott uns etwas Unnützes sagen möchte? Die Bibel ist Gottes Wort. Und im Alten Testament heißt es immer wieder, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Wie schlimm, wenn ein Mensch das sagt, der was nicht wirklich Gott kennt. Ich habe einmal vom Papst den Prediger gehört, war sein Name gar nicht mehr. Und der hat immer wieder gesagt, so spricht der Herr, so spricht der Herr. Und dann hat er immer falsche Sachen gesagt, die der Bibel widersprochen haben. Schrecklich. Also man muss richtig ein kalter Schauer über den Rücken laufen. Aber in der Bibel redet wirklich Gott. Und er sagt, so spricht der Herr. Und wenn wir schauen, alles trifft ein, genauso wie er das sagt. Und im Neuen Testament werden fast alle Bücher des Alten Testamentes mit Vollmacht zitiert. Zum Beispiel der Herr Jesus sagt, der Daniel, der war Prophet. Ja, wie kommen dann moderne Wissenschaftler drauf, dass das Buch Daniel viel später geschrieben worden ist? Oder der Jesaja, der ganze Zeit zitieren sie aus dem Buch Jesaja oder aus dem Mose. Ja, wie kommen die Wissenschaftler drauf, dass das später geschrieben worden sein kann, wenn das die ganze Zeit von Jesus selber bestätigt wird? Und da merkt man schon, weil sie ihm nicht glauben. Und Jesus sagt, wer mich verwirft und meine Worte nicht glaubt, dem wird das Wort richten am Ende der Zeit. Schrecklich. Und wem glauben wir? Das Wort Gottes ist die Grundlage unseres Glaubens. Petrus schreibt über das Alte Testament, 2. Petrus 1,21 oder vielleicht schon ab Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und er tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die in einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligen Geist. Die Bibel ist Gottes Wort, weil sie von Gott selbst inspiriert worden ist. Und er hat sie niederschreiben lassen von Menschen. Gott teilt uns mit, was ihm wichtig ist für uns, was uns sonst zubringen wird, wie er unser Leben sieht und was er gern anders haben möchte, wie wir gerettet werden. Das ist die Hauptbotschaft der Bibel. Darum dreht sich ja alles von vorn bis hinten. Warum hat Gott der Bibel so große Bedeutung gegeben? Sie ist Gottes Wort. Und zweitens, sie ist Gottes Ausrüstung für unser Leben. Und wir wissen, eine Ausrüstung, die kann ich nehmen und einsetzen. Und eine Ausrüstung, die kann ich liegen lassen. Vielleicht wie manche Bergsteiger dann ohne Sauerstoff auf dem Mount Everest aufgehen, um was ganz Besonderes zu leisten. Im Glauben ist es natürlich fatal, wenn ich die Ausrüstung liegen lasse. Wir lesen im 2. Timotheus 3, Vers 16 und Vers 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und das möchte ich besonders betonen. Wozu dient die Ausrüstung Gottes, die er uns gegeben hat? Er sorgt, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Und da merkt man schon, das widerspricht ja schon der Bibel und es bestätigt den Luther, alleine die Schrift. Wir brauchen nicht mehr. Die Bibel ist genug und es reicht aus, um uns für jedes gute Werk die Ausrüstung mitzugeben. Und eigentlich haben wir keine Ausrede, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben durch Gott und wenn wir sein Wort lesen und glauben, haben wir alles, was wir brauchen. Wir brauchen keine Bibel und. Seien wir für manches gute Werk gut ausgerüstet? In der Bibel heißt es, dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Was glauben wir? Glauben wir der Welt, die uns einreden möchte, dass wir zusätzlich was anderes brauchen? Lukas 13, Vers 23 wollen wir lesen. Das habe ich in Bezug aufgeschrieben, zum Beispiel, weil ich jetzt gesagt habe, den Glaubenden sind alle Dinge möglich. Das kann man auch falsch verstehen. Es gibt Menschen, die würden dann vielleicht beten und sagen, Herr, rett doch alle Menschen auf der Welt. Ist das ein schönes Gebet, wenn ich das beten würde? Herr, rett doch alle Menschen auf der Welt. An sich ist es ein schönes Gebet. Aber können wir das so beten als Christen? Wir können es nicht beten. Warum? Weil es nämlich der Schrift widerspricht. Das ist das Problem. Wir glauben ja, dass die Schrift Gottes Wort ist. Und wie kann ich etwas beten, wo Gott schon genau das Gegenteil sagt? Und da sagt er im Lukas 13, Vers 23 und 24, es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Ja, wie kann ich beten, Herr, rett die ganze Erde? Kann ich nicht, weil ich weiß, dass es wenige sind, hat ja der Herr Jesus gesagt. Aber ich soll ringen, auch für die anderen, dass sie gerettet werden. Und da soll ich natürlich beten für sie. Unsere Ausrüstung ist der Glaube an Gottes Wort. Und zwar an das ganze Gotteswort. Und da merkt man schon, es beeinflusst da unsere Gebete und unser Handeln, wenn wir Gottes Wort glauben. Gottes Wort hat Kraft für den, der glaubt, der es im Glauben annimmt, der seine Füße auf die Verheißungen Gottes stößt im Glauben. Und es geht nicht automatisch. Das ist etwas, was ich immer wieder bewusst machen muss. Gottes Wort für mein Leben in Anspruch nehmen. Wenn dir der Lügner zum Beispiel sagt, du bist nicht gerettet, weil du in der Sünde gefallen bist, dann kann ich ihm zum Beispiel entgegnen, dass ich aus Glauben allein gerettet bin. Ich kann ihm zum Beispiel Römer 3, Vers 28 vorlesen und sagen, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerte. Daran halte ich fest. Und merk mal, Gottes Wort ist meine Waffe, um in der Wahrheit zu bleiben. Drittens, die Bibel hat so große Bedeutung für uns. Das war wieder Listen, die könnte man, glaube ich, unendlich weiterführen. Ich habe halt ein paar Punkte ausgeschrieben. Weil die Bibel uns hilft, die Geister zu unterscheiden. Wie kann ich denn die Geister unterscheiden? Wie kann ich denn irgendetwas sehen, was in der unsichtbaren Welt um mich herum passiert? So viele Menschen berichten von Visionen, die sie haben und Träume, die sie haben. Versteht's mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Das gibt es. Es gibt es in Ländern, wo die Menschen die Bibel nicht haben, zum Beispiel. Aber ich brauche etwas zum Unterscheiden. Ist es wirklich von Gott? Oder ist es der Feind, der was als Engel des Lichts kommt? Und er kommt sehr oft. Zu vielen Menschen. Und so viele Christen berichten von Visionen, wo es im Nachhinein herausstellt, das ist aber nicht von Gott, was der da gesehen hat. Er hat einen Schutzsegen natürlich, aber es stimmt nicht mit der Bibel überein. Und so heißt es im 1. Johannes 4,1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Sind wieder bei unserem alten Thema, viele falsche Propheten. Und da merkt man ja schon, ich kann die Geister prüfen, indem ich schaue, was die falschen Propheten reden, was sie mitteilen, was sie sagen. Ist es wirklich Gottes Wort oder widerspricht es der Bibel? Mensch, hätten doch Gregor der Große und der Charles Russell und der Joseph Smith und die Ellen Goodwhite auf den Herrn, auf die Schrift vertraut, das hätten ja ganz wertvolle Boten für ihn sein können. Menschen, die ihr ganzes Leben eingesetzt haben, aber die leider dem Barmixer auf den Leim gegangen sind. Aber wir müssen aufpassen, es gibt da ein falsches alleine die Schrift. Und dem bin ich auch schon begegnet. In Südtirol, wie wir waren, da war so ein Markt dort und dann ist da ein Mann dort gestanden mit so einem ganz kleinen Tisch und auf dem Tisch ist nur eine Bibel gelegen. Man dachte, na komischer Typ, da schaust du jetzt mal hin. Und dann bin ich da hingegangen und gesagt, was er da macht und so. Und dann hat er gesagt, ja, er möchte den Menschen die Bibel wichtig machen. Und dann habe ich mich zuerst gefreut und habe so eine Zeit lang mit ihm geredet. Ich meine, er war ja ganz nett. Und dann hat er aber so drauf beharrt, man darf nur die Bibel lesen und kein anderes Buch. Er hat gesagt, ja wieso, wo steht denn das, dass man kein anderes Buch lesen darf? Dann darf halt ja auch keiner predigen in der Gemeinde oder, man oft sind es ja sogar die Predigen, die was niedergeschrieben sind vom Spurgeon oder so, das sind ja Bücher, die was mit Predigten gefüllt sind. Er hat gesagt, nein, nur die Bibel darf man lesen. Und ich habe schon von Irrlehrern und Sektierern gelesen, also die ganz sicher in falsche Richtungen gegangen sind, die haben nur die Bibel gelesen und trotzdem sind sie in die Irre gegangen. Das gibt es. Und Jesus sagt ja auch, dass es das gibt. Wie begegnet Jesus den Schlichen des Feindes? Was haltet er ihm entgegen? Er haltet ihm Gottes Wort entgegen. Die Schrift, die Wahrheit. Weil die Wahrheit die Lüge vertreibt. Da kommt der Feind zu ihm und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, ja war er Gottes Sohn oder war er nicht Gottes Sohn? Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, also er kommt mit der Wahrheit, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Und das war die Verführung, die Versuchung. Jetzt sag mal deine Macht, gebrauch deine Macht für dich selber, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn wir das glauben sollen. Jesus aber antwortete und sprach, es steht geschrieben. Wir Fürsen, steht es da, es steht geschrieben, da fährt der Zug drüber, das steht in Gottes Wort. Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Munde Gottes geht. Wir leben aus Gottes Wort. Gottes Wort ist nicht ein Wissen, was wir uns ansammeln. Gottes Wort ist unsere Nahrung für jeden Tag. Und wehe uns, wenn wir keine Nahrung zu uns nehmen. Das mag einen Tag gut gehen oder zwei Tage oder drei, aber irgendwann werden wir geistlich verhungern und auf der Strecke bleiben und zugrunde gehen, wenn wir die Nahrung nicht zu uns nehmen. Bloßes Wissen birgt viele Gefahren in sich. Der Charles Darwin, der hat in sein Tagebuch geschrieben, jetzt weiß ich, dass die ganze Schrift Gottes Wort ist oder so ähnlich, hat er eingeschrieben in sein Tagebuch. Aber er ist mit seinem Leben nicht drauf eingegangen. Er hat es nur gewusst, es ist in seinem Kopf geblieben, es ist ihm nicht in die Hände und in die Füße gerutscht. Und was ist aus ihm geworden? Einer der größten Verführer aller Zeiten. Schrecklich eigentlich. Der ist mit einem Missionsschiff herumgefahren und hat dort seine Untersuchungen und Forschungen gemacht. Er hätte alles wissen können, aber er hat es nicht angenommen letztendlich. Denk mal an den Streit in Korinth. Der ist durch Kopflastigkeit entstanden. Die haben so viel gewusst, die Korinther. Und das hat der Paulus ja auch bestätigt. Ihr habt ja alle Gaben und ihr wisst ja alles. Aber ein bloßes Theologentum führt zu Blähungen, sagt die Bibel. Steht nämlich drinnen, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Und so kann so eine übertriebene Erkenntnis ganz schön stinken. Steht im 1. Korinther 8, Vers 1. Die Liebe ist Gottes Wesen in uns. Und die stimmt immer mit seinem Wort überein. Stimmt dein Leben immer mit Gottes Wort überein? So meins nicht. Und da merke ich, wir sind auf einer Reise, wir sind am Lernen. Und wir müssen lernen, seiner Schrift und Jesus selbst in uns mehr Raum zu geben. Wissen ist eben nur der Anfang. Glückseligkeit liegt im Tun des Wortes, wenn Jesus in uns gestalt gewinnt. Matthäus 7, Vers 24 sagt Jesus, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsen baute. Und da merkt man, Gott hat uns seine Botschaft gegeben, nicht, dass wir sie wissen, natürlich ja, dass wir sie wissen, aber dass wir sie tun, dass wir sie glauben und mit seiner Kraft anwenden. Also doch eine Werksgerechtigkeit, oder? Na, weil die Hauptbotschaft der Bibel alleine aus Glauben, alleine aus Gnade, alleine die Schrift, alleine Jesus Christus ist. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und das müssen wir wissen, wenn wir solche Stöhnen lesen. Unser Wissen muss immer zu Christus führen. Er muss zunehmen, sagt der Johannes der Täufer. Ich aber muss abnehmen. Das ist unser Lernen. Er ist die Botschaft. Und Jesus wirft den Pharisäern vor, dass sie das gerade nicht gefunden haben. In Johannes 5, Vers 38 sagt er, sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und da merkt man, das Größte eigentlich ist, alleine Jesus Christus. Das muss am Schluss überbleiben. Und das hat der Martin Luther auch so erkannt. Er hat gesagt, das ist eigentlich die Zusammenfassung von allem. Alleine Jesus Christus muss am Schluss überbleiben. Die Schrift muss zu ihm hinführen und er muss ganz groß werden in meinem Leben. Warum ist die Bibel so wichtig? Nur ganz kurz, weil die Bibel, Gottes Wort, der Same ist, der zum Glauben und zur Wiedergeburt führt. Und das wissen wir ja alle, hoffentlich. Das ist so zentral. Nichts anderes kann einen Menschen retten. Das ist der Same und da rein hat Gott den Keim gesteckt, der Menschen retten kann. Nichts anderes. Nur Gottes Wort ist das Einzige. Ich möchte nur mal lesen, 1. Petrus 1, 23 bis 25, auch ganz bekannte Verse. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und wer auf Gottes Wort sein Leben baut, der bleibt da in Ewigkeit. Ganz gewaltig, was die Bibel uns sagt. Wer Jesu Geist empfangen hat, der ist gerettet. Und er glaubt Gottes Wort, weil es derselbe Geist ist, der Gottes Wort inspiriert hat. Und deshalb glaubt man plötzlich Gottes Wort. Und es findet wiederum mehr und mehr im Leben Ausdruck. Und Jesus findet mehr und mehr Gestalt in unserem Leben. Zusammenfassend, allein aus Glauben, das führt zur Buße. und zur Hinwendung zu Gott. Allein Gnade führt zu Gehorsam, zu Heilsgewissheit und Freude. Allein Christus in uns führt zu einem vorbildlichen Leben und sein Wort nimmt Gestalt in uns an. Alleine die Schrift ist Gottes Wort und Grundlage unserer Rettung. Und aufhören möchte ich mit einem Vers, den der Herr Jesus sagt. Das ist eigentlich mein Lieblingsvers in der Bibel, wenn man sowas haben darf. Den habe ich schon so oft anderen gesagt. Und der hat einfach mein Leben sehr bewegt. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Die Bibel und? Die Antwort steht da. Wer mein Wort hört und glaubt. Ich bete am Schluss. Vater im Himmel, wir preisen dich, dass du dein Wort zu uns gesandt hast, dass du deinen Sohn zu uns gesandt hast und dass darin das Leben ist. Herr, wir preisen dich, dass du uns alles gegeben hast, was wir für die Rettung brauchen. Und ich bitte für jeden von uns, dass du uns hilfst, unser Leben in deinem Wort zu gründen und unser Leben auf dem Felsen zu bauen und nicht auf Sand. Herr, wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass dein Wort dein Licht ist auf unserem Weg und dass du uns ans Ziel bringen wirst. Darauf wollen wir vertrauen. Herr, wir beten dich an dafür und ich bitte jetzt auch, dass du dein Wort in unserem Herzen festmachst und dass wir es mitnehmen in unseren Alltag und dass es uns verändern darf und prägen darf. Amen.